Click and Rush Episode 18. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Sky Blue, Blue Sky. Ey, hinten raus habe ich es doch nochmal versemmelt. Und auf TikTok.
Ich bin @JoachimHebel und merkt ihr, wie sich das langsam dreht? Früher hieß es immer, ich mach nur Scheiße im Intro, jetzt macht er nur Scheiße im Intro. Es kommt alles zurück und so hat sich das Jahr doch nochmal gut gewendet zum Besseren. Mein Name ist @JoachimHebel auf denselben Plattformen wie Uli und ich muss sie ja nicht aussprechen, deswegen habe ich da auch logischerweise keinen Versprecher dabei.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es am Silvestertag, dem 31.12., 15.43 Uhr. Das heißt, das neue Jahr ist nicht mehr allzu weit entfernt, aber wir arbeiten noch. Ich habe gestern auf Sendung beim meinem letzten Premier League Spiel in 2024 fälschlicherweise gesagt, morgen machen wir mal frei, aber das gibt's bei uns nicht. Wir kümmern uns selbstverständlich um euch und um die Premier League und um die Dinge, die anstehen. Wir gehen in die Aktualität, vielleicht schaffen wir es ja hinten raus noch, dass wir haben ja jetzt die Hinrunde. Bis auf ein Spiel haben wir die Hinrunde erlebt. Vielleicht kommen wir ja noch zu Überraschungen, zu Dingen, die erstaunlich passiert sind. Ich finde immer so grundsätzlich das Kalenderjahr abzusuchen, einzuordnen, ist immer so semi-sinnvoll, weil es ja im Grunde überhaupt nichts sagt. Wenn jetzt jemand ein fantastisches 24 gespielt hat zum Beispiel, dann ist das ja nicht zwingend aussagekräftig, was die Saison betrifft. Fußball geht halt meistens von Sommer bis Sommer.
Ja, aber, Gareth Southgate ist zum Ritter geschlagen worden. Das ist für mich die sinnloseste Geschichte 2024. Aber du siehst, es ist ein wildes Jahr gewesen.
Ja, ist alles möglich. Bevor wir aber zurückblicken können und vorausschauen sollten, müssen wir, glaube ich, uns noch einmal in der Aktualität bewegen. Das ist wahrscheinlich auch das, was die allermeisten in England beschäftigt hat. Gestern Abend und sicherlich auch euch. Die Leistung, ich weiß gar nicht, ob man es schon so bewerten sollte, aber Manchester United, sagen wir mal, ist gegen Newcastle United und natürlich einen miserablen Dezember, meisten Gegentore ever in einem Kalendermonat, in dem sie eigentlich immer eher ziemlich gut unterwegs gewesen sind, ist auch das nicht mehr da. Und wahrscheinlich würden die Dinge sogar noch schlechter aussehen, hätte es nicht den Sieg gegen City gegeben für Ruben Amorim. Ist das Projekt schon gescheitert oder ist es jetzt einfach nur Zeit für eine Überreaktion?
Ja, das ist ja die große Frage. Also ich habe es gestern zusammengefasst für Sky und die erste halbe Stunde, danach der Wechsel zirkt sie raus und Mainu rein. Aber bis dahin war es das Schlechteste, was ich von Manchester United, ich glaube, wirklich jemals gesehen habe. Das war überhaupt nichts. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Also ich bin ehrlich gesagt, ich habe gestern auch dann getwittert, ich bin über Häme hinaus. Ich finde es langsam wirklich einfach nur traurig und wirklich einfach nur schade, was aus diesem Verein geworden ist. Uli und ich sind aufgewachsen in einer Zeit, in der Manchester United mit Real Madrid auf Augenhöhe war, mit Bayern München, mit AC Mailand, bla bla bla. Und jetzt sind die da irgendwo auf Rang 14 und werden von Newcastle wirklich an die Wand die lassen sich von denen an die Wand spielen. Alexander Isak war nicht zu greifen. Vor allem das große Problem ist ja das. Dann können wir ja gleich schon auch into deep gehen, warum, weshalb. Ob jetzt dann das Projekt gescheitert ist oder nicht, das ist dann eine andere Diskussion. Auf jeden Fall, ich habe mir gerade den Podcast angehört von Gary Neville, weil ich es sehr, sehr interessant fand, was er zu sagen hat. Und der ist ja, wie jeder weiß, das ist sein Herzensverein. Und er will United einfach oben stehen. Deswegen, glaube ich, hat keiner jetzt irgendwie den Vorwurf oder das Vorurteil, dass er ein Hater wäre. Ja, aber das, was er auch gesagt hat, ist, es war einfach nur beschämend. Und vor allem, was er gesagt hat, und zwar, da war ich sofort dabei, und das ist ja das, was ich auch zum Beispiel zu dir gesagt habe, Uli, als Ruben Amorim antrat und ich die erste Aufstellung von ihm gesehen habe, das geht, und auch mit Benny habe ich lange drüber gesprochen, das geht in die Hose. Du hast Casemiro, du hast Eriksen, du hast Masraoui, du hast Dalot. Dieses komplette, in diesem 3-4-3, 3-4-2-1, wie auch immer du es haben möchtest, dieses komplette Mittelfeld ist für dieses System nicht gemacht. Wir haben über Erik ten Hag diskutiert, was ist da gemacht worden, was hat er spielen lassen, der und der ist für das und das nicht gemacht. Es ist auch in diesem System waren immer zwei, drei Spieler, nennen wir es mal positionsfremd oder zumindest nicht passabel oder nicht passend für das, was er vorhatte. Okay, aber jetzt sind es vier Minimum, die das nicht können. Masraoui verteidigt einfach nicht nach hinten. Das ist ein guter Fußballer. Ich mag den nach wie vor. Ich habe den vor dieser letzten Kalenderwoche habe ich ihn noch als einen der besten oder vielleicht sogar den besten Neuzugang überhaupt in dieser Saison bezeichnet. Aber jetzt kommt er in dieses System rein und man merkt, es ist einfach nicht sein System. Er hat es gut kaschieren können am Anfang. Du merkst, er kann es nicht. Dalot ist genau dasselbe. Die arbeiten nicht nach hinten, sie denken nur nach vorne. Bei Masraoui ist es das Gedankentum, das einfach eher nach vorne geht. Das ist er einfach. Bei Dalot ist es dann, glaube ich, irgendwann einfach mal, nennen wir es mal Faulheit oder so diese mangelnde Konzentration. Eriksen ist über 30, Casemiro ist über 30. Einen von beiden kannst du dir leisten. Beide zusammen kannst du dir nicht leisten, weil einfach der eine nicht mehr läuft für den anderen. Der eine nicht mehr auf dem Tempo ist wie der andere. Der eine nicht mehr diesen Raum covern kann, den der andere covern müsste und so weiter und so fort. Oder gecovert bräuchte, machen wir es so. Und dann hast du aber die Außenverteidiger auch noch. Dann stellst du Zirkzee dahin auf dieser Halbposition. Gary Neville hat's perfekt eingeschätzt. Das ist ja keine Position, dieser Halbraumzehner in Anführungszeichen in diesem System von Amorim, der einfach stehen bleibt und sagt, das passt schon, sondern du musst Trippier aufnehmen. Oder auf der anderen Seite, du musst den Verteidiger mit aufnehmen, der ständig nach vorne schiebt bei Newcastle. Und das haben sie nicht getan. Schaut euch die erste halbe Stunde an. United hätte 5 Gegentore nach Flanken kassieren können. Wahrscheinlich sogar müssen. Tonali steht alleine vorm Torwart und haut das Ding rein, haut das Ding an Pfosten. Also ich habe selten so etwas Erbärmliches gesehen wie Manchester United. Es tut mir wirklich leid, weil keiner von uns hat irgendwie, deswegen sag's ja, es hat mit Häme nichts zu tun. Keiner von uns hat irgendetwas davon, United so zu sehen. Überhaupt nicht. Ich habe gerade vorher darüber nachgedacht. Vergleichsweise letzte Saison. Chelsea gibt 7.000 Milliarden aus für 7.000 Milliarden Spieler und werden dann am Ende Elfter. Oder was sind sie geworden? 13. ist ja egal. Da haben wir alle gesagt, haha, die sind ja irgendwie selbst schuld, weil sie haben groß angekündigt, sie sind die Geilsten und sie waren offensichtlich nicht die Geilsten. Aber du hast halt immer noch das Gefühl gehabt und das haben wir ja auch immer gesagt und das siehst du ja jetzt auch. Naja, aber für diese 7.000 Milliarden haben die halt auch ein bisschen Talent gekauft. Who knows, wenn das irgendwann mal klickt. Gary Neville hat einen super Vergleich gebracht. Vor 2 Jahren das letzte Spiel unter Ole Gunnar Solskjaer. Wenn du dir die Mannschaft anschaust, De Gea, Luke Shaw, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka hat er gehabt, dann haben wir McTominay und so weiter und so fort. Das ist eine Mannschaft, die ist in manchen Positionsteilen besser als diese Mannschaft, die heute spielt. Und sie haben aber in der Zwischenzeit Geld rausgeblasen ohne Ende und dafür kein Talent bekommen, sondern dafür maximal Platzhalter hingestellt. Und das ist das Traurige, wie dieser Verein momentan dasteht. Und dann natürlich auch, da können wir dann auch gleich drauf eingehen, Ruben Amorim, was ist dann er und wie auch immer. Aber die Art und Weise dieses Spiels gestern, wir saßen ja dann auch gestern im Kollegenkreis zusammen, da sitzen dann natürlich auch ein paar Leiter der Sendung, Redakteure und so weiter und so fort. Die sind alle nur noch aufgesprungen und zwar nicht mehr mit Lachen oder so, sondern es war echt schon so, boah, das gibt's nicht. Auch wenn du dir anhörst, was René Adler gesagt hat, der war auch erschrocken und ich weiß, dass René Adler mit Manchester United, also der hatte, glaube ich, sogar ein Angebot gehabt von denen, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist jetzt kein Hater oder so, das meine ich damit, sondern es war wirklich einfach nicht schön und es war nicht schön anzusehen im Sinne von, oh mein Gott, es ist so, wenn du sagst, Uli, da bist du jetzt im Boot, wenn irgendwann mal nächste Woche Wladimir Klitschko zurückkommt und du sagst, komm doch nicht zurück, du warst doch einfach ein Genie damals, komm doch nicht zurück mit 70, das bringt nichts. So ungefähr fühlt man sich bei Manchester United. Es ist einfach traurig, so einen Riesen in so einer Form zu sehen, weil es einfach dieses Clubs nicht würdig ist.
Passender Vergleich, weil das Mittelfeld gestern auch 70 war, was du gegen Newcastle United stellst. Also ja, wie du sagst, da ist natürlich so viel im Argen. Das ist ja das, was man Amorim zugutehalten muss. Das ist ja, das haben wir ja so besprochen. Man könnte jetzt darüber sprechen. Es ist schon auch erstaunlich, dass ein Kobbie Mainoo jetzt, ich habe die Zahl gestern gelesen, ich habe es aber schon vergessen, ich glaube 2 der letzten 7 von Beginn an machen durfte. Also der scheint erstmal außen vor zu sein. Du gehst, und als ich das Mittelfeld gelesen habe, jetzt mal ohne Quatsch, ne, gegen Newcastle United mit Eriksen, mit Casemiro aufzulaufen, und dann noch ein System, das ja auf Pressing aufgebaut ist, aber du hast einfach nicht die Spieler, die es laufen können. Und du hast noch 2 Außenverteidiger, die ja eigentlich nichts anzubieten haben im defensiven 1 gegen 1. Das war mir klar, tatsächlich. Das habe ich auch noch einem Kumpel geschrieben. Wart mal ab. Also das ist eine Einladung für Newcastle United. Das ist das, was sie am liebsten tun, dass sie diese Spiele, dass sie dann den Gegner bullien und wenn dann noch jemand in Form ist, so wie Isak, dann werden die keine Gnade walten lassen. Und Newcastle ist ein Team, das konnte man schon erwischen in dieser Saison. Also scheint so, als ist, ob das fast die beste Phase ist. Das letzte Mal, als ich das aber gesagt habe, haben sie dann wieder nicht performt am Stück. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist die Hinterlassenschaften von allen Leuten beim Manchester United, also nicht nur Ten Hag, das wäre mir viel zu einfach, sondern auch das, was vorher passiert ist in all den Jahren, sind einfach Sorgen dafür, dass dieses Team nicht in zwei Transferperioden, auch nicht in vier und wahrscheinlich noch nicht mal in sechs aufzurichten ist, sondern da sind ganz eklatante Fehler gemacht worden, das haben wir ja immer und immer wieder betont hier. Ich glaube weiterhin, dass der Weg der richtige ist, um es mal halbwegs positiv zu drehen, auch wenn wahrscheinlich noch nicht mal ein United-Fan irgendwas Positives nach gestern noch im Kopf hat. Aber ich glaube, der Weg ist weiterhin der richtige. Wenn man jetzt mal guckt, an wem sie alles interessiert sind, dann sind es eher die jungen Spieler, die sie gerne wollen, wo sie irgendwie versuchen draufzugehen. Okay, das ist das Gute. Ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn man kann jetzt auch strukturell und die Mannschaftsauswahl von Amorim, sagen wir profilweise, kann man hinterfragen. Nach gestern ist das natürlich besonders im Kopf, aber ich behaupte das immer noch. Es gab 2, 3, 4 Selektionen, wo ich dachte, Mensch, guck mal, er scheint so auszuwählen, dass diejenigen spielen, die das Beste bringen. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich ihn sehe und höre, vor allen Dingen, auch jetzt, wie er gestern das dann gehandelt hat, bin ich eigentlich überzeugt, dass das ein richtig guter Mann ist. Ich hatte immer so meine leichten Zweifel, was so die Passform grundsätzlich betrifft zur Mannschaft, aber die hätte ich bei jedem Manager gehabt, so ehrlich muss man sein, der im Moment realistisch zu Manchester United gepasst hätte. Ich wünsche mir jetzt nur, also ich meine, die Saison ist vorbei, sind wir ganz ehrlich, ich glaube auch nicht mal, dass es noch realistisch ist, Richtung Europa League zu denken, das vergiss es, sondern jetzt muss man einfach nur gucken, dass man Schaden abwendet und sich einigermaßen okay aus der Affäre zieht, nicht, dass man unten sogar noch in den Abstiegskampf reingeraten wird. Das glaube ich zwar nicht, da sind sie wahrscheinlich auch zu weit weg und qualitativ gibt es einfach Teams, die schwächer sind, aber nicht, dass es passiert, weil das, glaube ich, ist etwas, das ist irreparabel. Und dann gibt es ja noch die Geschichte dann mit Zirkzee, wo man ja auch nochmal sieht, also du hast es ja gesehen, das Spiel, ich habe es ja nur am Rande, ich habe ja parallel kommentiert, ich habe es ja nur am Rande so mitbekommen, aber da siehst du halt dann auch, wie fragil das alles ist. Es gab schon mal eine Zeit, war wahrscheinlich ziemlich genau vor einem Jahr, als selbst Spieler im Club TV vom Druck gesprochen haben und wie man einfach merkt, so mit Beginn 24 ging es ja eigentlich so richtig los, wo man gemerkt hat, dass ein kleiner Rückschlag alles total in sich hat zerfallen lassen, teilweise angezündet hat, aber richtig so negativ hemmend gewirkt hat. Und dann spielt da gestern ein Zirkzee, der natürlich jung ist, der eigentlich noch nicht mal ankommen durfte in diesem ganzen Umfeld, spielt dann, ja, okay, das ist ein taktisches Vergehen, aber dann sieht man den halt weinen, wie er das Spielfeld verlässt.
Ja, weil ausgepfiffen werden von nach 30 Minuten Auswechslung, das ist eh schon eine Strafe. Und dann auch noch das ganze Stadion, das muss ich jetzt sagen, ich lese gerade das Zitat auch von Gary Neville, dass er das selten erlebt hat und der muss es wissen. Muss ich auch sagen, finde ich auch heftig, weil eins kann man den United-Fans, dass die gerne mehr hätten, als sie, alles in Ordnung. Aber das hat man dann auch sofort wieder gesehen. Ich meine, die haben die erste, also ab der 30. Minute war es ja okay. Also ab der 33. oder so, als Zirkzee raus war, war es okay. Es war jetzt nicht Wahnsinn, aber es war wenigstens, man hat gesehen so. Und dann hat, weiß ich auch, Newcastle zurückgezogen hat, bei allem Respekt. Trotzdem hast du dann ja sofort gemerkt, als die ersten kleineren Möglichkeiten reinkamen, dass das United Stadium, das United Stadium, das Old Trafford, wir dürfen es nennen, dass die Stadion schon eigentlich dankbar wäre für jede einzelne Aktion, umso härter ist es dann, so jemanden so abzuwatschen.
Ja, irgendwie, weißt du, das Ding ist, ich habe schon immer das Gefühl, dass insbesondere Manchester United Fans eigentlich ein recht feines Gespür dafür haben, wann man jemanden ausbuhen sollte und wann nicht. Also sprich, in Marcus Rashford, da bin ich dabei. Also jetzt nicht, das klingt immer so, als würden wir auf den eindreschen, aber das ist halt so der Posterboy für, du müsstest arbeiten, aber du machst es nicht. Und so jemanden sollte man auch auspfeifen, wenn man das Gefühl hat, ah, der lässt hier nicht alles auf den Platz. Da bin ich mit einverstanden. Wohingegen ich immer das Gefühl hatte, bei Maguire hat sich's schon so geteilt, weil, okay, der hat vielleicht, Der ist jetzt nicht mit der ballerinenhaftesten Hüfte gesegnet, meinetwegen. Aber zumindest hat er immer alles auf den Platz gelassen für United. Immer, glaube ich, deswegen spielt er auch weiterhin. Ne? Das immer alles gegeben für den Verein, immer so gut es ging, halt für ihn auch, war auch nicht ganz leicht für ihn, aber mit einem ordentlichen Beispiel vorangegangen. Und okay, ein paar gibt's halt immer, die da pfeifen, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass das sich noch immer einigermaßen in Grenzen hielt. Sondern wenn überhaupt, dann haben eher die, und darauf will ich hinaus, eher die Oberen das abbekommen. Also diejenigen, die vorangehen sollten, die es aber nicht tun. Und die kommen, glaube ich, auch besser damit klar. Aber ein Zirkzee, der jetzt mal ein halbes Jahr lang da ist und von dem wir wissen, und das sollten United-Fans halt leider auch wissen, das ist jemand, der ist abhängig von seinem Umfeld. Das ist kein Worldbeater, der einfach hergeht und 16 Mann ausdribbelt und dann einfach ein Tor schießt oder sowas, sondern das ist jemand, wir haben immer den Kai Havertz, die Thematik hatten wir auch ganz viel im Kalenderjahr 24, insbesondere nach der Europameisterschaft. Der war bei Chelsea verloren und im richtigen Umfeld bei Arsenal fängt er plötzlich an, genau das zu sein, was wir gedacht haben, dass er ist. Aber er braucht halt einfach ein Umfeld, in dem das einigermaßen funktioniert, in dem für ihn gespielt wird und vor allen Dingen eines, das nicht toxisch ist. Das haben wir ja gesehen, sobald Chelsea damals dieses große Problem hatte mit Abramovic eingefroren und so weiter, ist der hat einem völlig leid getan. Und das ist bei Zirkzee genau das Gleiche. Im Endeffekt ist es gerade total egal, wie man da reinstellt bei United. Die würden allesamt untergehen, weil es einfach so eine... keine Ahnung, was in Manchester gerade los ist, aber bei beiden Vereinen ist es genau gleich, dass es sind nicht mehr nur Spielerprofile, Form, Systeme, Taktiken oder sonst irgendwas oder auch meinetwegen auch Gegner, sondern ich glaube, ganz, ganz viel spielt sich in dieser Stadt im Moment zwischen den Augen ab und da passieren Dinge, die einfach nie passieren dürften und das zählt natürlich bei so einem jungen Mann erst recht mit dazu. Ich finde das auch, mir tut es unfassbar leid, für den, wahrscheinlich müsste man dem sogar schon raten, gab ja eh immer die Gerüchte, dass Amorim nichts mit dem anfangen kann, wahrscheinlich müsste man dem sowieso schon raten, hey komm, schau einfach, pack deine Sachen, geh ein Jahr lang woanders hin, bau dir weiter Selbstvertrauen auf, vielleicht geht dann nochmal was in einem anderen Umfeld, aber ich will das so gar nicht sehen, das tut mir irgendwie ein bisschen weh, muss ich sagen.
Ja, also total, man muss jetzt einfach mal sagen, grundsätzlich jetzt einfach mal drüber geblickt, ich habe das ja letztens diese Analogie gebracht mit dem Flugzeug, ich glaube, das ist das große Problem. Ruben Amorim, wenn jetzt Juni wäre und er hätte eine Transferperiode vor sich, würde ich sagen, er ist der richtige Mann. Ruben Amorim in dieser Situation mit jedem Tag weiter, ja, oder mit wenigen Tagen zwischen den Spielen, weiß ich nicht, ob er momentan hilft. Ich sage jetzt nicht, dass er schlecht ist oder wie auch immer, aber ich weiß nicht, ob er hilft, weil dieses 3-4-3, du bleibst dabei, du hast die Spieler nicht dafür, du hast jetzt, ich habe es ja gerade gesagt, wahrscheinlich, zumindest ich sehe das so, ich weiß nicht, mein Take, du hast jetzt weniger Spieler auf passenden Positionen als unter Ten Hag, du kriegst das System nicht ins Laufen, das ist auch meine Meinung. Ich weiß nicht, wie oft ich da gesessen bin und mir gedacht habe, das ist einfach eine schlecht gewählte Aufstellung. Also jetzt bin ich aber nur von außerhalb und bin jetzt kein Taktikguru oder sowas. Aber ich denke mir jedes Mal wieder, es ist einfach der falsche Spieler zum falschen Zeitpunkt. Und das ist so häufig so. Ugarte spielt gut, dann ist er kurioserweise raus. Mainu kommt rein. Mit ihm sieht sofort richtig gut aus. Warum bringst du den? Jetzt kannst du sagen, weil gestern habe ich dann gehört, gutes Ingame-Management, hat Schmizo gesagt, kann man so sehen. Ist absolut richtig. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ja, dann ist es aber vor dem Spiel eine absolute katastrophale Entscheidung, diesen Spieler nicht spielen zu lassen. Du kannst doch nicht mit diesen Spielern da auflaufen, die du momentan hast. Dann lauter so Geschichten, Lenny Juro am Anfang lässt er ihn spielen, dann nimmt er ihn wieder raus. Und du denkst dir, dann Eriksen, Casemiro heißt es, die sollen beide gehen. Jetzt spielen die aber beide in so einem wichtigen Spiel von Beginn an. Zirkzee sagt selber, er ist 9,5er, er ist so bla bla bla. Jetzt lässt du den da auf der halblinken Position spielen. Hast aber extra Garnacho ja eigentlich begnadigt, damit du den zurückholen kannst. Mainu wäre fit, den lässt du nicht spielen. Malasia, den lässt du dann spielen, wenn er davor in Europa League die schlechtesten Spiele hatte. Rashford holst du wieder in den Kader und so weiter und so fort. Lässt ihn aber dann gar nicht spielen, gibst ihm keine Sekunde. Also das ist, auch zum Beispiel Højlund, ja, der hat ja in der Europa League herausragend performt. 4 Tore in zwei Spielen, glaube ich, oder was war's? Ich glaube schon. Und du lässt ihn dann das nächste Spiel, das hatte ich, das nächste Spiel danach, lässt du ihn auf der Bank und lässt Zirkzee spielen. Der kommt überhaupt, ich glaube, ich war gegen Bournemouth, kommt überhaupt nicht in sein Spiel. Und dann bringst du Heulen und plötzlich funktioniert's. Also er bringt dann immer die Spieler von der Bank. Jetzt kannst du sagen, ja gut, dass er einwechselt und er hat gut ausgetauscht und so, absolut super, ja, gute Joker-Entscheidungen, bla 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 bla. Kannst du sagen. Aber das heißt ja, du hast ja am Anfang den falschen Spieler aufgestellt. Und ich habe das so häufig, dass ich mir denke, der muss raus, weil der hat's heute nicht. Der muss raus, weil der hat's heute nicht. Oftmals war es Marcus Rashford, aber nein, Spaß beiseite. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das Problem, das ich mit ihm habe, dass er einfach teilweise willenlos oder die Aufstellung wählt. Und das ist irgendwie etwas, wo ich mir manchmal denke, ich verstehe es nicht. Dazu dann auch die Sturheit, einfach an diesem System festzuhalten, an diesem Spiel festzuhalten. Ich finde seine Außendarstellung, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut, weil er nicht versucht, irgendwas schön zu reden, so wie es Ten Hag getan hat, und auch nicht versucht irgendwie, weil die Leute sind ja nicht dumm. Du und ich sind nicht dumm und ihr da draußen seid auch nicht dumm. Ihr seid sogar klüger als wir, weil ihr ja als Zuschauer euch nicht, wir interpretieren da manchmal was rein, bla bla. Als Zuschauer siehst du das ja oftmals ganz roh und einfach nur mit einem Gefühl. Der erzählt dir, ja, wir sind auf einem guten Weg, es geht um Titel, hat Erich Ten Hag ja nicht nur einmal gesagt. Nicht nur einmal gesagt. Wir werden uns am Ende der Saison messen lassen müssen. Das hat er nicht nur einmal gesagt. Aber als Zuschauer sitzt du da und denkst dir, wen will er eigentlich verarschen? Das geht doch jetzt wochenlang schon bergab. Der muss es jetzt schönreden. Und das tut Amorim nicht. Das muss man ihm schon mal zugute halten. Er sagt, wir müssen ehrlich sein, wir müssen offen sein. Könnte eine schwierige Saison werden. Es kann gegen den Abstieg gehen. Auch so ehrlich müssen wir sein. Finde ich eine gute Einschätzung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Strudel, seitdem Ten Hag weg ist, der zieht ja nicht nach oben. Der dreht sich nicht nach oben, sondern der dreht sich nach unten. Und da kannst du jetzt sagen, ja, weil es ja davor schon viel kaputt war und es ist dann schwierige Spiele und so weiter und so fort. Kann ich alles nachvollziehen, dass man es auf diese Art und Weise sieht. Man kann aber auch sagen, besser gemacht hat das nicht. Besser gemacht hat das auf gar keinen Fall. Und dazu kommt jetzt eben auch noch, dass natürlich jetzt diese Spirale kommt, dass die Leute halt nicht einfach sagen, haha, Manchester United, sondern es ist ja jetzt langsam, aber sicher wirklich essentiell, und dass sie da jetzt aus diesem Strudel rauskommen, weil der nächste Gegner heißt Liverpool. Und wenn die so spielen, die haben 0-3 gegen Bournemouth, 0-2 gegen Wolverhampton Wanderers. Wollt ihr mich verarschen? 0-2 gegen Newcastle. Und es hätte ein 0-4 zur Halbzeit sein können. Müssen eigentlich sogar. Wenn Newcastle nicht schon Silvestersekt gesoffen hätte. Dann wäre es 4-0 gestanden. Und das war die schwächste erste Hälfte, die ich jemals von Manchester United gesehen habe. Es war wirklich, du hast den Zerfall sehen können auf dem Feld. So viele Leute habe ich noch nie in DMs gehabt, die mir geschrieben haben, was ist da los? Und dann spielst du jetzt gegen Liverpool. Wenn die diese Form weiterhalten, wie sie jetzt zuletzt gezeigt haben in den letzten Spielen Liverpool, dann wird das, ich sage jetzt kein Wort, weil es ein martialisches Wort wäre, das ich jetzt extra mal spare, aber da sagen wir es mal so, dann gibt's eine Klatsche, nett formuliert. Und die haben mit 6-3 gegen Tottenham gewonnen, die haben 3-1 gegen Leicester gewonnen, da waren sie gnädig, 5-0 gegen West Ham, die machen aus Manchester United Kakao, und zwar sowas von. Und das ist das große Problem. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Und ich glaube nicht, dass der Strudel jetzt nach oben zeigt und dass die wirklich jetzt zeigen können, dass sie es besser können. Das müssen sie jetzt zeigen. Ich muss von dieser Mannschaft jetzt mal sehen, dass sie sagen, so, jetzt reicht's. Und das sehe ich nicht. Und das ist das große Problem, das Manchester United momentan hat. Wäre es Juni, hätte er eine Transferperiode vor sich, könnte er mit dieser Mannschaft arbeiten, hätte er ein paar junge Spieler mehr drin, hätte er ein paar Spieler mehr, die laufen können, dann würde ich sagen, das ist der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt, zumindest der richtige, um was aufzubauen, und es kann in die richtige Richtung gehen, und gebt ihm Zeit. Aber mit nur 3 Tage dazwischen, dieses System, das ein ganz anderes ist als das von Erik ten Hag, mitten in der Saison aufzubauen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, einfach willenlos Spieler hin und her zu verschieben und einfach nur Sachen an die Wand zu schmeißen, absolut sinnlos, in der Hoffnung, dass irgendwas kleben bleibt, das ist momentan, was er tut. Und das mitten unter der Saison geht einfach nicht gut. Es ist jetzt nicht die Zeit zu probieren, er tut's aber gerade, weil er, und das ist schon so eine leichte, das sagt er ja selbst, Uli, du weißt es noch, was wir hier zitiert haben am Anfang, mit welche Zitate er, mit welchen Zitaten er um die Ecke kam. Ich bin der richtige Mann am richtigen Ort, ich bin hier schon zu Hause, wir werden das schaffen, wir werden bla 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 und so weiter und so fort. Und jetzt kommt, es geht um Abstiegskampf. Der ist geläutert, der weiß ganz genau, wie schwierig das ist. Ich sage nicht, Ruben Amorim ist schuld, die wären ohne ihn jetzt Zweiter. Das ist nicht mein Take. Aber mein Take ist, es ist super, 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 super schwierig, eine super komplizierte Situation, war es unter Ten Hag, aber ich finde, wenn ich so die beiden mir, die haben ja den gleichen Kader, das können wir ja vergleichen. Wenn ich mir die beiden jetzt rannehme, finde ich, die Außendarstellung von Ten Hag ist weit schlechter als die von Amorim. Auf dem Feld, was aber 5% besser als das von Amorim, bei dem ist halt die Außenwahrnehmung und vielleicht auch das Potenzial, das ich in ihm sehe, ist mehr. Aber also verbessert hat er sie also beileibe nicht.
Die traurige Wahrheit ist, das einzige Mal, dass die einigermaßen nach was aussah, war unter Ruud van Nistelrooy. In den 4 Spielen, da sah es tatsächlich mal so aus wie, okay. Also, ja, wie gesagt, du hast ja, wir müssen jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Das, was Amorim im Moment nach außen verkauft, ist vergleichsweise leicht, wenn du 6 bis 8 Wochen im Amt bist. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn du 2 Jahre im Amt warst. Also das muss man schon auch nochmal hochrechnen wahrscheinlich im Vergleich zu Erik ten Hag. Weil lang kann er das so auch nicht mehr aufrechthalten. Auch die Erklärung, die er gegeben hat, ich habe am Anfang das Team so ausgewählt und jetzt wähle ich es so aus. Meine Prognose ist fürs Liverpool-Spiel, und vielleicht ist das cleverste, was es gibt, die spielen jetzt wie Nottingham Forest. Stellt euch hinten rein und presst eben nicht vorne drauf, sondern schaut einfach, dass ihr kompakt in dem 5-4-1, in dem 4-5-1, wie auch immer, nichts kassiert. Denn wenn die Mannschaft jetzt noch 2-3 Mal verhauen wird, dann wird's richtig ungut, glaube ich. Und das muss jetzt wahrscheinlich der Zwischenschritt sein. Das hat Amorim nicht vor. Ich glaube, wir wissen alle nicht, ob er es überhaupt kann. Weil ist ja so nicht zu sehen gewesen bis dato. Aber das ist die einzige Chance im Moment, dass sie jetzt irgendwie ein Achtungserfolg, ein 0-0, irgendwas ganz Hässliches. Das bedeutet den Rückschritt um weitere 6 bis 8 Jahre wahrscheinlich. Aber wenn sie was können, dann ist es kontern. Auch wenn, muss man inzwischen auch sagen, also was gestern auf dem Platz stand in Sachen Tempo, tue mir auch schwer. In Sachen Physis wahrscheinlich sowieso im Vergleich zu den, ist natürlich jetzt fies, dass die aufeinander folgen, im Vergleich zu Newcastle und Liverpool, gute Nacht. Also da gibt's ganz klare Diskrepanzen, überschminkt durch 1, 2, 3 richtig gute Spieler, durch natürlich logischerweise auch gewisse Gelder und dann den einen oder anderen so Zwischenerfolg, aber ansonsten ist das, glaube ich, in etwa die Situation, in der sich United gerade befindet. Und wenn ihr euch erinnert, was ist der verlacht worden, aber diese Aussage von Ralf Rangnick, die Operation am offenen Herzen von damals, und Ralf Rangnick hat sie auch nicht super geschlagen als Trainer, aber die gewinnt mehr und mehr und mehr an Richtigkeit. Und das Ganze ist, also vielleicht müsste man sogar mal irgendwann, das machen wir mal, wenn es soweit ist, irgendwann mal hergehen und sagen, wie krass ist es eigentlich, dass Erik ten Hag das in seiner ersten Saison geschafft hat und in der zweiten den FA Cup geholt hat, weil wir sind so weit davon entfernt, dass das passiert. Und vielleicht ist es sogar irgendwie für den Verein gar nicht so schlecht, dass das gerade so offengelegt wird. Man muss jetzt nicht überdramatisieren, das ist gerade eine schwache Phase mit einem neuen Manager, der einfach neue Dinge machen möchte. Okay, einverstanden. Gegen die Wolves, das verzeih ich denen nicht, das geht halt nicht. Die Art und Weise ist bei einem Verein wie United immer wichtig und das ist das, was gerade hart ins Gewicht fällt, glaube ich. Dazu kommen auch ein paar Verletzte, das darf man jetzt auch nicht unbedingt, also muss man schon auch dazu sagen. Und dazu kamen die ganze Saison über schon Verletzte, alles gut, aber ich glaube, also nicht ein Mensch, der hier dran ist, der auch nur einen Schlüsselanhänger von Manchester United besitzt, wird jetzt da sitzen und sagen, ja, aber, sondern ich bin mir ziemlich sicher, die sagen alle, nee, wirklich nicht. Und das mit Recht. Und das muss man, glaube ich, auch einmal so klar ansprechen.
Ja, und nochmal zusammengefasst, also dann sind wir auch durch mit dem Take, aber ich meine, es geht seit 3 Jahren bergab oder es geht seit Jahren bergab, sagen wir es mal so, und Das, was Uli gesagt hat, war die perfekte Einschätzung im Sommer. Sie haben Geld von A nach B geschoben, sie haben Spieler von A nach B geschoben, aber sie haben die Mannschaft nicht verbessert. Es sind kaum Spieler drin, die wirklich Potenzial haben, etwas zu werden. Und selbst wenn, die spielen nicht, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, zumindest auch in diesem Surrounding. Also
Manu saß gestern auf der Bank, genau, ja.
Manu, die will ich auch da gar nicht haben, sondern ich hätte die gern bei dem positiven Verein sozusagen. Ja,
dann wird es schon. Und dann kommt eben noch dazu, dass du in einem absoluten, egal welcher Trainer da jetzt hingekommen ist, das ist ja das Ding. Wer das ja häufig gefragt, welchen Trainer würde. Es ist nicht die Zeit, um Fragen, es ist die Zeit für Lösungen. Es ist nicht die Zeit, Fragen zu stellen, wer wäre der richtige Trainer, weil den richtigen Trainer gibt's nicht. Jetzt hätte ich gesagt, steckt da Jürgen Klopp hin oder steckt Pep Guardiola hin, als ob die jetzt den Laden aufräumen können. Klopp wäre mit Sicherheit mit seiner, ich bin jetzt natürlich total gesponnen und totaler Quatsch, wird nicht passieren, aber nur mit das Bild beim Malen. Klopp würde wahrscheinlich 2-3 Spiele rauskitzeln, weil er halt einfach ein Menschenfänger ist, ein Typ ist, der diese Mannschaft motivieren kann. Aber langfristig was aufbauen mit diesem Kader ist nicht möglich. Der ist nicht gut genug. Das wissen die vor Ort, das wissen wir, das wisst ihr auch. Ist nicht schlimm, it is what it is. Aber man muss jetzt einfach halt versuchen, das so und das muss ich sagen, sehe ich halt nicht. Ich sehe jetzt nicht, dass er, wie du es gerade gesagt hast oder wie du es gefordert hast, ich sehe nicht, dass er etwas verwaltet und sagt, pass auf, es ist jetzt nicht die Zeit, um irgendwas zu entwickeln, sondern wir müssen jetzt einfach überleben. Ja, es bringt jetzt nichts, den schönen Anzug auszupacken und den Saum wieder voll, sondern es ist jetzt an der Zeit, make it clear, auf einem schwarzen Anzug sieht man keine Flecken. So ungefähr. Das ist jetzt was sie brauchen. Er ist aber schon mal so, mal so, mal so. Und das ist halt das große Problem, dass er momentan, glaube ich, einfach, oder vielleicht ändert sich das jetzt, das würde ich Manchester United wünschen, das würde ich ihm wünschen, dass er jetzt verstanden hat, okay, es ist nicht mehr Zeit für Experimente, sondern jetzt geht es ums Überleben. Und dann, glaube ich, kann aus dieser Mannschaft wirklich was rausgeholt werden, zumindest mehr als da ist. Die Spieler sind ja jetzt nicht unbedingt schlecht, sondern sie sind einfach nicht für dieses System gemacht, Punkt. Jeder einzelne Spieler kann irgendwo helfen, gut, jeder jetzt vielleicht nicht, Anthony, aber ansonsten gibt es schon Spieler, die können irgendwo helfen. Und das ist halt das Ding, so passen sie einfach nicht zusammen. Es ist einfach nur traurig, wenn du dir überlegst, was man mit diesem Geld, was jetzt zum Beispiel, gibt das Geld Brentford, dummes Beispiel, oder gibt es Geld Brighton, was die in den letzten 5 Jahren ausgegeben haben. Und ich möchte wissen, wo Brighton steht. Ich möchte es wissen. Deswegen, das ist halt das große Problem. Das ist ein strukturelles Problem in diesem Verein. Und der neue Besitzer, habe ich jetzt auch schon wieder gelesen letzte Woche, dass der sich jetzt auch nicht gerade sonderlich beliebt macht mit seinen Sparmaßnahmen, weil die absolut willkürlich sind und einfach wahnsinnig sind. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit für Manchester United-Fans. Ich persönlich, und dann sind wir beim Abschluss, mir tut das momentan echt, also ich bin lang drüber hinaus, wenn die Siebter sind, lache ich. Weil dann sagen wir, hahaha, wir haben was für einen Podcast. Ja, das ist super. Hahaha. Jetzt lache ich nicht mehr, ehrlich gesagt, weil ich finde es langsam wirklich, ich finde es wirklich erbärmlich, wie mit so einer Legende umgegangen wird. Auf dem Feld, abseits des Feldes, was daraus geworden ist. Das ist einfach immer, es ist einfach nie schön. Ich habe letztens so eine Folge gesehen, so kommt es mir vor. Ich habe letztens so eine Folge gesehen, da gibt es so einen Typen, der ist darauf spezialisiert, den kannst du anrufen und kannst sagen, hey, ich habe doch einen uralten Ferrari von 73, den habe ich aber 70 Jahre in meinem Keller hinten drin, Keller gehabt, da sind die Mäuse, die haben da reingepisst, da ist Stroh drinnen, da ist das Dach eingefallen, bla bla bla, bitte polier mir den auf. Und so komme ich mir gerade vor, dass dieser Verein es gerade bräuchte. Und ich denke mir jedes Mal bloß, wie kann man so einen Ferrari in so einen Zustand kommen lassen? Das gibt's doch nicht. Du machst die Garage auf und siehst den schönsten Ferrari, den es überhaupt gibt. Wer hat dieses Auto so verkommen lassen? Und genauso fühle ich mich, wenn ich auf Manchester United sehe, wenn ich die so sehe. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass die jetzt gleich zusammenbrechen, die sind jetzt nicht sipplig. Ich verstehe nicht, aber nur, dass ihr versteht. Es tut uns eher mittlerweile weh, eine solche Legende so sehen zu müssen und auch diese Häme abbekommen zu müssen, weil es ist keine kurzfristige Häme, so aller hahaha, Ole Gunnar Solskjaer hat mal gesagt, sie wollen Meister werden und dann werden sie Siebter. Das ist so, ja, okay, da machst du halt mal einen Scherz drüber, alles okay. Aber ich glaube, wir sind jetzt über Memes hinaus, sondern jetzt wird's langsam wirklich essentiell und es ist ja nicht mehr so quasi, irgendjemand fällt hin und bricht sich ein Bein und du lachst, hahaha, da hat er sich jetzt irgendwie, sondern jetzt wird's lebensgefährlich und dann lacht man nicht mehr. Und das ist eher so der Punkt. Ich habe da echt irgendwie das Gefühl, die müssen wirklich, 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 wirklich was tun.
Wir auch. Wir haben die Hinrunde 2024-25 erlebt und es ist immer an der Zeit, die Überraschungen, Enttäuschungen und so weiter zu besprechen und vielleicht auch eine kurze Einschätzung zu geben. Fangen wir einfach mal an mit der Enttäuschung der bisherigen Hinrunde, weil ich glaube, da gibt es nur den einen Namen.
Genau.
Also klar, Uli. Manchester United haben wir schon.
Uli war die Enttäuschung der Hinrunde, deswegen können wir den... Können wir gleich zum nächsten Punkt kommen.
In den letzten Wochen war ich eigentlich überragt.
Ja, in den letzten Wochen warst du eigentlich überragt, ja. Das stimmt.
Aber liebe davor Grüße nicht. Christian Wörns.
Davor nicht.
Ja, macht ja nichts. Aber das reicht ja in dieser Saison, um Dritter oder Vierter werden zu können, glaube ich.
Okay. So
eine Serie reicht ja.
Okay. Uli wird bald wieder im Titel spielen, ihr merkt es.
Aber die also die Enttäuschung der Hinrunde ist Manchester. Aber jetzt ist nur die Frage, wer ist schlimmer, United oder City? Wahrscheinlich gemessen an dem, wo wir sie verortet haben, Manchester City, würde ich mal tippen.
Ja, ja, eigentlich schon. Also ja, ja, ich würde schon sagen. Ja, weil das, da ist hier nochmal, auch da werde ich ja, Manu Thiele hat mich letztens in seinem Video angerufen, gerne anschauen. Wir haben lange drüber gesprochen. Das hätte keiner, das hätte wirklich keiner erwartet. Also, dass die mal eine schwierige Periode haben, wenn ihr uns kennt, das wisst ihr. Ich habe die Zahl immer noch dastehen. Ich glaube, 8 Punkte lassen sie liegen in den ersten 12 Spielen oder so. Das ist, ihr kennt das Spielchen. Wir kennen das Spielchen. Nur, dann geht's halt immer ab. Und jetzt ging's halt nicht ab. Und das ist wirklich eine Geschichte, die habe ich so noch nicht gesehen. Deswegen würde ich schon sagen, das ist heftig, aber natürlich die Art und Weise und wo Manchester United steht. Da würde ich die Hand jetzt nicht umdrehen.
Ja, es ist echt gar nicht so leicht. Wahrscheinlich sind beide so ungefähr 6 Plätze schwächer, als wir sie erwartet hätten ungefähr. Also klar, bei United haut es irgendwie noch mehr rein. Auf der anderen Seite ist bei City, das war halt nie gedacht. Also im Leben hätte ich das nicht gedacht. Wir können es ja nur noch mal wiederholen, runterbeten. Haben wir alles schon 1000 Mal jetzt versucht einzuordnen, dass, ja, okay, wir haben festgestellt, wir haben auch neulich nochmal einen Kollege darauf angesprochen, schon erstaunlich, dass ihr im Sommer gesehen habt, dass sie auf dem Transfermarkt sich schwach verhalten haben. Da haben wir noch gesagt, das ist der Verlierer der Transferperiode. Alter, was wir uns anhören durften.
Was habe ich gesagt? Dass da schon irgendwas zusammenbrechen könnte, weil Spieler weg, keine Spieler neu dazugekommen. Ich sage nicht, ich habe dazwischen, das heißt, nochmal, weil du hast, mein Take war am Anfang ja der, ja, da haben alle Leute gesagt, ihr spinnt alle. Dann habe ich aber gesagt, und das war, das ist keine Krise und die werden da rauskommen und das hört man jetzt nur noch. Also ich hatte am Anfang recht, ich hatte in der Mitte Unrecht und in der Mischkalkulation, naja, so lalala.
Keine Ahnung.
Aber ich hätte, genau, hatte ich in der Mitte Mischkalkulation, hatte ich keine Ahnung. Aber das am Anfang haben wir schon gesehen. Also wir haben das zumindest, wir haben es erahnt, dass es etwas geben könnte. Dass es so werden könnte oder wird, hätte ich niemals gedacht.
Also ich glaube, die richtige Aussage ist, wir haben es gesehen, aber falsch eingeordnet.
Ja, kann sein.
Oder nicht so eingeordnet, weil... Habe ich das ja gesagt, da denke ich immer wieder dran. Das Team, das die Champions League gewonnen hat, war im Schnitt nur einen Spieler jünger im Schnitt als Inter damals. Und bei Inter hieß es, boah, alte Mannschaft. Und wenn Edin Dzeko nicht gespielt hätte, sondern Lukaku zum Beispiel, dann wären die mit einiger Sicherheit gleich alt gewesen. Und jetzt dachte ich nur, okay, bislang gab es ja bei den Kyle Walkers, bei den Kevin De Bruynes, okay, verletzungsbedingt ja, aber nicht körperlich, keinen so großen Abrieb. Das haut natürlich rein. Julian Alvarez, das ist der Punkt, warum wir drauf gekommen sind im Sommer, dass wir die Transferperiode von denen nicht glücklich fanden, den gehen zu lassen und ihn mit Ilkay Gündoğan zu ersetzen. Okay, das ist irgendwie wiederum einigermaßen naheliegend, aber Ilkay Gündoğan wird halt auch nicht jünger und Julian Alvarez hat schon gefehlt. Wir hatten das Thema, wisst ihr, Athletik, zweite Bälle, Durchschlagskraft etc. etc. Einfach auch Tore, wenn Erling Haaland mal nicht trifft und er hat ja gerade eine Phase, in der er jetzt nicht getroffen hatte, bis jetzt dann zum vorgestern. Okay, alles gut. Und all die weiteren Punkte, die wir besprochen haben, Rodri-Verletzungen, viele, viele Verletzungen, Innenverteidiger, von denen halt kaum einer mal richtig gesund bleiben kann, John Stones, Nathan Ake, der nicht zweimal die Woche spielen kann und so weiter und so weiter. Alles cool, alles gesehen, trotzdem gedacht, ja, der wird schon Lösungen finden. So wie es zu Beginn der Saison aussah, dachte ich auch, Alter, die sind sogar noch ein Stückchen stärker geworden. Einfach nur aufgrund der Art und Weise. Und dann ging's los, der Reihe nach. Und ich glaube, bis heute hat man gegen Leicester nochmal perfekt zusammengefasst gesehen, dass irgendwas, insbesondere nach dem Feyenoord-Spiel, glaube ich, ist in der Mannschaft kaputt gegangen. Dieses Selbstverständnis ist einer Situation gewichen, in der die Spieler das Gefühl haben, wir können das gar nicht mehr. Die waren noch nie da drin, die sehen sich plötzlich, wenn du ein paar Millionäre zu Obdachlosen schicken würdest, die würden einfach nicht klarkommen. Und so wirkte das, dass die plötzlich dachten, Alter, was passiert hier? Und das hat man auch gegen Leicester nochmal gesehen. Die gehen 1-0 in Führung, das waren Gedruckse, endlich mal Savinho, der mal ein Produkt hatte, alles okay. Und dann würde normalerweise Manchester City das Spiel managen, ein zweites Tor irgendwann machen, vielleicht noch ein drittes, vielleicht aber auch nicht, egal. Und dann ist das Ding aus. Wir haben ja immer gesagt, das war ja immer so dein Wahlslogan, das beste Team oder das Schwierigste, andersrum, wenn die mal in Führung gegangen sind, das schwierigste Team, gegen das du dann noch irgendwas spielen willst, machen kannst. So. Und das Gegenteil ist inzwischen der Fall. Genau. Das war ein riesengroßes Gedruckse, bis die zu ihrem 2-0 gekommen sind. Und ich glaube, die hatten das Gefühl von, können wir es überhaupt noch? Und das ist jetzt wieder da. Ich glaube nicht, dass das schon dafür reichen wird, dass die jetzt anfangen zu marschieren. Wäre auch nicht das erste Mal, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ist es immer noch total seltsam, wie, also man kann ihn jetzt, weil wir es wissen, versuchen wir es zu erklären, wir können es dann irgendwie auch erklären, aber ich hätte ihn nicht kommen sehen und wer was anderes behauptet. Und übrigens, niemand auf der ganzen Welt aufgrund von Erfahrungen hat das gesagt. Ich habe keinen gehört und wer es jetzt sagt, der hat halt keinen eigenen Podcast und dann kann man es nicht nachprüfen. Ja, das ist Quatsch.
Genau. Also meine, das Ding ist ja das, da haben wir ja auch drüber, ich habe es auch mit Manu genauso besprochen. Also eine Sache ist ja das, Guardiola ist jetzt mit Sicherheit kein Jürgen Klopp. Also das heißt, er ist mit Sicherheit niemand, der dich in den Arm nimmt und sagt, hey, lieber Spieler, was ist denn jetzt da gerade dein Problem? Wie kann ich dir helfen? Blablabla, das ist er nicht. Sondern er versucht ja eher über Aura, über Druck, ist jetzt übertriebenes Wort, aber über so. Das ist eher das, was er macht. Diese Mannschaft, glaube ich, bräuchte in der aktuellen Zeit aber eher jemanden, der sagt, hey, mein lieber Meister und du bist so super und du bist bla. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich glaube, dass Manchester City auch ein Problem darin hat, Pep Guardiola ist so ein Machtmensch, also das heißt jetzt nicht, er ist jetzt irgendwie ein Arsch oder sowas in Richtung, sondern er ist jemand, auf den die ganze Macht in diesem Verein sich fokussiert, die Macht der Medien auf ihn gerichtet ist und so weiter und so fort, dass ich glaube, diese Charaktere innerhalb der Mannschaft, diese Führung innerhalb der Mannschaft ein wenig abhanden gekommen ist in den letzten Jahren. Er hat sich da hinten, er ist der große General und hat jetzt keine kleinen Generäle mehr um sich rum oder irgendwelche Feldwebel oder wie auch immer, sondern er hat einfach nur noch seine Soldaten, die einfach dastehen und warten, was er ihnen sagt. Er ist aber, glaube ich, momentan mit seinem Charakter nicht der Richtige, ihnen das Richtige zu sagen, weil er eben mit Druck kommt und nicht mit, hey Schatz, du kannst es schaffen. Das, glaube ich, ist, was City bräuchte. Ich hab Manu letztens die Frage gestellt, glaubst du, dass ein Nathan Ake zum Beispiel zu Pep Guardiola geht und sagt, lass uns doch mal Dreierkette spielen? Zum Beispiel, da hat der gelacht. Ja, das kann sich keiner vorstellen. Das ist ja genau das. Der ist einfach jemand, der natürlich alles ist so auf ihn zentriert, dass keiner sich mehr ihm irgendwie in den Weg stellen traut, irgendwas hinterfragen traut. So, jetzt sitzen diese Spieler da, kriegen wöchentlich eine Watsche und keiner holt sie da raus. Die müssen irgendwie aus diesem Strudel wieder raus und das ist super schwierig. Entweder du schaffst es jetzt zum Beispiel mit so, vielleicht gibt es irgendwie so die Möglichkeit, irgendein Co-Trainer ermächtigt sich, ein bisschen mehr zu reden. Guardiola arbeitet vielleicht auch ein bisschen an sich. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Kniff mehr. Aber auch da, ich glaube, das habe ich zu Manu auch gesagt, ich glaube, mit Spieler von A nach B schieben, das hat er schon gemacht. Ich glaube, damit alleine ist es nicht getan. Sondern ich glaube schon, du musst jetzt ein bisschen mehr machen als nur das. Und vielleicht hilft es im Winter, einen Zubimendi zu holen, zum Beispiel. Dann ist wieder eine neue Dynamik in der Mannschaft drin. Jeder merkt irgendwie, ah, okay, ich muss jetzt, stimmt, ja, okay. Du musst einfach so wieder ein anderes Gefühl reinbringen. Aus diesem Strudel rauszukommen, ist jetzt einfach die Aufgabe. Fußballerisch können die es. Verletzungen ist auch so ein Thema. Stimmt, ja, also klar, wie du es gesagt hast, die sind älter geworden. Es sind ein paar Spieler verletzt geworden. Es sind wichtige Spieler verletzt gewesen. Das ist alles richtig. Nur man muss halt auch sagen, es gibt Vereine, die haben weit mehr Verletzte. Brentford zum Beispiel letzte Saison hatte weit mehr Verletzte. Jetzt zum Beispiel hat Brighton weit mehr Verletzte. Arsenal und so weiter und so fort trifft's da mal wieder, immer wieder. Im Endeffekt ist es, ja, klar, die sind alle nicht bei 100%, aber es sind jetzt nicht so viel Verletzte, wie man sich dachte. Du hast ja trotzdem einen Haaland zum Beispiel, den kriegst du gar nicht eingesetzt und so weiter und so fort. Ederson macht Fehler. Wir haben ja den Downfall von Ederson auch schon beschrieben, dass der einfach nicht mehr Spiele gewinnt, dass ein Stones ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, immer wieder verletzt, bla 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 bla. Die ganzen Geschichten, wir haben ja jeden einzelnen Spieler schon euch erklärt, wieso, weshalb. Kovacic ist kein Sechser, sie haben keinen Sechser, das kann niemand covern, diesen Raum. Du hast auf der linken Seite, wenn du mit Doku und mit Savinho spielst, hast du komplette Breite, aber du hast halt gar keine defensive Balance, bla bla bla. Wir haben jetzt alles mal so punktuell erklärt. Das kommt halt jetzt alles zusammen und Guardiola, glaube ich, ist nicht der Richtige, um mit seiner Art und Weise, um die Spieler rauszuziehen. Plus Uli, ich weiß nicht mehr genau, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wie ich es formuliere, aber ein ehemaliger Bayern-Spieler hat uns ja auch mal gesagt, in solchen Situationen, wenn er weiß, er muss und er braucht die Ergebnisse, dann ist er niemand, der sagt, kannst du spielen, sondern er sagt, du spielst jetzt verdammt nochmal. Ich weiß nicht, ob das bei City auch so ist. Plus, er hat uns damals auch gesagt, das ist am Anfang die ersten 3 Jahre super lustig, weil du willst dieser Person gefallen, du willst dieser Person unbedingt gefallen, du willst ihm zeigen, dass du der Beste bist, dass du bla 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 bla. Das ist wie so ein Mentor, dem du einfach so, ja, so Mr. Miyagi-mäßig, ich will es dem beweisen, bla bla. Mittlerweile, glaube ich, ist es schon so, dass der eine oder andere Spieler auch mal sagt, ach komm, hau mir doch ab, ey, du erzählst mir seit 3 Jahren, wir müssen, ich will auch mal in den Arm genommen werden. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass dieser Effekt irgendwann mal reinkommt. Und dafür ist Guardiola, glaube ich, nicht der Typ. Schaut euch All or Nothing an. Ihr wisst, wie der Typ tickt. Es ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja 9 von 10 Fällen, ist er der perfekte Trainer. In 99 von 100 Fällen ist er der perfekte Trainer. Und er ist ein herausragender Trainer. Alles in Ordnung. Aber ich glaube, diesen einen kleinen Nachteil hat er gegenüber Jürgen Klopp auf jeden Fall. Es ist diese Herzlichkeit, die fehlt ihm manchmal und die, glaube ich, könnte diese Mannschaft jetzt gut gebrauchen, um einfach da rauszukommen und vielleicht auch, um das ein oder andere Spiel und die ein oder andere Verletzung oder das ein oder andere Spiel, in dem du verletzt spielen musst, ein bisschen besser wegzustecken. Und da, glaube ich, ist er momentan nicht der Richtige, weil er fällt dann um, das geht um die Welt, er kratzt sich selbst, das geht um die Welt und so weiter und so fort. Es ist momentan für City auch keine leichte Situation, es muss einfach die Leichtigkeit wieder reinkommen. Und eine Sache muss man auch sagen, er hat ja schon schwache Phasen in seiner Karriere gehabt, Pep Guardiola. So ist es nicht. Es gab mal da 3 Spiele, da 4, alles in Ordnung. Aber so, diese Situation, muss man auch sagen, so fair muss man auch sein, ist für ihn auch neu. Dass du wirklich jetzt 10 Spiele am Stück, das hat er zum ersten Mal. Und da macht er vielleicht auch Fehler. Da ist er vielleicht auch nicht perfekt drin, um das dann zu managen. Er ist auch nur ein Mensch. Auch wenn er Pep Guardiola ist und wir alle sagen, ja, aber ist der beste Trainer aller Zeiten. Maybe. Das muss man ihm auch zugestehen, dass er da jetzt vielleicht auch gerade lernt, wie kann ich jetzt auch in so einer Situation. Und dass er natürlich die ersten Spiele denkt, ja, wir haben jetzt mal einmal verloren, dann schiebe ich halt den Linksverteidiger 1 weit dahinter, dann passt schon wieder. Oder ich stehe den Sechser auf die, bla 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 bla. Aber das ist jetzt nicht mehr the case. Und ich glaube, da muss er jetzt auch erstmal für sich den Weg finden, wie er da rauskommt. Plus eben, Uli, du hast es gesagt, Alvarez verloren zum Beispiel. Nicht genug Transfers nachgeschoben. Mannschaft ist jetzt nicht mehr die jüngste. Mannschaft ist tendenziell eher satt als hungrig. Das kommt ja alles dazu. Plus, das habe ich zu Manu auch gesagt, Manchester City ist ja jetzt auch nicht Liverpool, wo man sagt, boah, es ist so ein Kultclub und so. Wie oft haben wir denn gehört? Bernardo Silva will weg. Haaland überlegt schon den nächsten Deal. Das ist, also, ich glaube, dass da so dieses große Herz ist da jetzt auch bei vielen nicht so da zu sagen, jetzt reißen wir uns den Arsch auf, weil wir müssen für diesen Verein kämpfen. Der Druck ist von außen ja auch nicht so groß wie bei zum Beispiel Manchester United, wo ja wirklich alle, das ist dann schon nochmal was anderes. Und deswegen glaube ich, ist eine sehr, sehr schwierige Situation momentan für diesen Verein, für Pep Guardiola, für die Spieler. Die müssen da jetzt raus und das werden die bestimmt hinbekommen. Ob es dann für einen Titel reicht, wage ich jetzt mit dem Abstand zu bezweifeln. Auf der anderen Seite, was waren die hinter Arsenal und haben es trotzdem noch geschafft? Also, ich glaube jetzt nicht, dass Liverpool einstürzt, aber wenn das sein sollte, habe ich City noch immer, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die irgendwie noch rankommen können. Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Ich glaube es nicht mehr, aber für Champions League wird es auf jeden Fall reichen.
Auf jeden Fall sage ich nicht, aber eher ja. Okay, dann kommen wir mal vielleicht zur Überraschung der Hinrunde oder das Positive.
Das
vielleicht.
Das bin ich. Also ich meine, du bist die größte Enttäuschung und ich bin das Positive, weil ich habe mich, finde ich, schon stark verbessert und räusper nicht mehr ganz so.
Ich finde einfach, du bist auch alt geworden.
Auf jeden Fall. Okay.
Es gibt 2 Mannschaften, die ich im Kopf hätte. Wahrscheinlich, also gehen wir mal erst Mannschaft, wir können ja vielleicht dann auch noch kurz bei den Spielern vorbeibiegen. Überraschungen, ja. Enttäuschungen und einfach the best of the best sozusagen, aber in der Hinrunde ist wahrscheinlich, dass Nottingham mal Zweiter war, kurz vor Abschluss des 19. Spieltags. Damit habe ich im Leben nicht gerechnet und ich verstehe es auch ehrlich gesagt immer noch nicht.
Ja. Also ich sage auch, Nottingham ist top, positiv. Ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz, weil vor allem, weil das, was wir ja gesagt haben bei City, die werden schon wiederkommen, weil es ist ja Erfahrung, haben wir ja bei Nottingham alle gesagt, die werden fallen, weil es ist ja Erfahrung. Die können da nicht oben bleiben, das geht nicht. Und jetzt überleg mal, es gab eine Phase, da waren sie mal 2-3 Spielchen raus, okay, das gibt's in der Premier League, wie wir jetzt wissen, immer. Chelsea hat die Phase jetzt auch. Das ist ganz normal, um diese Jahreszeit sagen wir immer wieder. Und es ist in dieser Saison, merken wir es auch, also ihr seht es ja, in dieser Saison ist super verhext. Deswegen, es ist einfach so in dieser Spielzeit, mit diesem Turnier und mit dem ganzen Zeug und rum, das ist einfach so. Mit dem ganzen neuer Champions League Modus des Turniers rein und bla 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 bla. Es tun sich einfach diese Mannschaften sehr, sehr schwer. Und dass die dann aber trotzdem nochmal zurückkommen, das muss ich sagen, ist etwas, was ich Nuno Espirito Santo ganz, 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 ganz hoch anrechne, dass sie das geschafft haben. Die haben, überleg mal, 19 Spiele und sie haben nur 4 davon verloren. Sie haben die zweitmeisten Siege hinter Liverpool. Respekt. Also, dass sie dann, also, dass sie da oben stehen, geschenkt oder gestanden sind. Geschenkt, weil wir alle haben ja gesagt, die sind momentan nicht so gut, die sind momentan auch nicht so gut, da kannst du mal rein. Aber dass du nach einer kleineren Dürrephase wieder zurückkommst, das ist wirklich das, wo ich wirklich sage, Respekt. Nach dem 14. Spieltag oder 11. Spieltag, was war's, da hatte ich gesagt, okay, aber nach 19, Hut ab.
Ja, das ist wahrscheinlich legit. Also ich bin mal gespannt, ob sich das nochmal nivellieren wird. Davon würde ich ehrlich gesagt ausgehen, wenn ich die Spiele von denen sehe, dann sehe ich einen klaren Plan. Okay, aber jetzt nicht irgendwie was es braucht und B auch nichts hundertprozentig überzeugendes. Also nicht Platz 3 überzeugend. Meinetwegen, wenn alles ideal läuft, Platz 6, okay, lasse ich mich noch drauf ein, wobei ich ehrlicherweise noch nicht mal, also in der normalen Liga, wenn nicht permanent Aston Villa schwächeln würde, also oder müde wäre, das liegt eben wahrscheinlich an den vielen, vielen europäischen Spielen, wenn nicht Manchester City diese Probleme hätte zum Beispiel, dann selbst Arsenal, die ja nicht viel gewonnen haben oder nicht so viel gewonnen haben, wie sie hätten gewinnen müssen, dann würden wir wahrscheinlich anders sprechen. Brighton, die jetzt hinten raus nochmal eingebrochen sind, dann würden wir anders sprechen, aber ist ja auch eine Qualität, deswegen eine Überraschung als zweites, glaube ich, muss man noch anführen, in der Art und Weise vor allen Dingen ist Chelsea zu nennen, nicht, dass es jetzt total überraschend war, wenn man sich die Qualität im Kader anschaut, aber dass das über allerweiteste Strecken so funktioniert hat, ist schon stark unter neuem Trainer Maresca, von dem er ja nicht unbedingt wusste, was er auf dem Niveau zaubern würde. Jetzt haben sie gegen Ipswich mal verloren, klassisch ausgekontert worden, okay, passiert, ist aber die mit Abstand jüngste Truppe und dass die da einigermaßen, jetzt checke ich gerade, dadurch, dass Chelsea verloren ist, ja Nottingham sogar Zweiter, nicht sogar mal zwischendrin, sondern die sind Zweiter. Und Chelsea ist aber Dritter und war, oder wir haben zumindest ja angefangen zu diskutieren, könnten die ein potenzieller Meisterschaftskandidat sein. Das ist für mich schon auch überraschend. Irgendwie. Auf der anderen Seite, das ist halt das, was wir gesagt haben, wenn alles zusammenläuft, dann könnte es halt genauso sein.
Also Bournemouth müssen wir klar auch noch erwähnen. Also Bournemouth ist mit Sicherheit auch eine Überraschung. Es sind für mich 3. Nottingham, Chelsea und Bournemouth, weil dass die da oben stehen, ist auch also eigentlich schon wieder nicht mehr, weil die ja wirklich schon seit Jahren jetzt gut arbeiten und weil klar Tottenham, Brighton, Aston Villa hinter ihnen sind, das ist aber, oder Manchester United genauso, das sind 4 Teams, die wir eigentlich über denen hatten, deswegen sind die jetzt auf 7. Trotzdem haben sie 30 Punkte nach 19 Spielen, machen super Spaß, sind in jedem Spiel mit einem klaren Plan ausgestattet und für die Verhältnisse, für die Möglichkeiten ist es bahnbrechend. Andoni Iraola, ich hätte es nicht gedacht, ich weiß auch noch, was ich damals gesagt habe, so nach den ersten 10 Spielen, der wird bald weg sein, bin ich mir ganz sicher, das wird niemals funktionieren. Oh doch. Deswegen herausragend auch da, das sind für mich die 3 Überraschungen, obwohl Bournemouth letztes Jahr schon gut war, obwohl die letztes Jahr schon Überraschung waren, haben sie mich nochmal überrascht, nicht mehr um so viel Prozent, klar, aber es ist trotzdem Rang 7 bahnbrechend, also beeindruckend, sagen wir es mal so, bahnbrechend, nicht beeindruckend.
Ja, ich würde Liverpool auch noch nennen wollen. Nicht, dass wir jetzt, also wir sind halt wahrscheinlich plus 2 über dem, was wir sie hatten, aber in der Art und Weise, ich meine, alles läuft darauf hinaus, dass die Meister werden. Inzwischen habe ich da echt gar keine Zweifel mehr dran.
Fanboy.
Liegt zum einen an der Stärke von ihnen, zum anderen an der Schwäche der anderen. Beides im Mix macht es ja halbwegs komfortabel. Ich glaube, da kommt nicht mal mehr eine Dynamik rein, sondern das ist Bundesliga-Verhältnisse aus den 2010er Jahren, würde ich mal behaupten, wie das jetzt weitergehen wird. Das ist schon auch einigermaßen überraschend für mich, muss ich sagen.
Ja, weil du auch Fan bist, ist ja auch klar.
Ja, klar. ja, klar. Dann haben wir noch, gibt's einen, also vielleicht machen wir mal den MVP, wir können ja dann nochmal so einen überraschenden Spieler nennen, aber einen MVP.
Das ist Kalenderjahres, also okay, das ist so.
Ja, ist ja wahrscheinlich irgendwie in dem Fall das Gleiche bei dem, den wir
ich sag,
beide im Kopf haben.
Der Saison ist Mo Salah wahrscheinlich jetzt mit momentan, würde ich sagen, des Kalenderjahres würde ich sagen Cole Palmer.
Ja, ich hätte den ehrlicherweise auch so als MVP-Kandidaten zumindest. Also, das muss man sich ja nochmal geben. Der ist quasi im Kalenderjahr 23 noch nicht mal Stammspieler gewesen in der Premier League. Dann kommt der in 24 rein und schießt alles kurz und klein und ist ja mit ein Grund, warum Chelsea da oben steht, weil der halt permanent seine Dinge macht. Das ist schon erstaunlich. Klar, Salah ist wahrscheinlich der stärkste Salah, den wir gesehen haben. Deswegen muss man den sicherlich auch als MVP nennen. Das sind aber die zwei, unter denen sich's wahrscheinlich irgendwie so auftut. Wahrscheinlich fällt mir jetzt, also in der Hinrunde jetzt fällt mir, Chris Wood müsste man wahrscheinlich noch nennen, wenn man wirklich den Wert einfach nur nimmt und was seine Tore an Punkten wert gewesen sind, meinetwegen, aber der ist natürlich, das darf man nicht in einem Satz mit den beiden erstgenannten machen. Also,
Saka auch noch, weil der ja auch konsequent immer, ich finde Saka ist momentan die klare Nummer 3, jetzt ist er auch noch verletzt, okay, und so wie die anderen beiden ihre Hochs hatten, das hatte er nicht, finde ich, aber Saka ist halt trotzdem immer konstant, deswegen, ich würde sagen, die drei sind, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das sind für mich die drei besten Spieler der Liga momentan, und auch im Kalenderjahr. Bukayo Saka, wie viel Rekorde der geknackt hat, jetzt ja momentan Salah, glaube ich, ist so gut wie schon lange nicht mehr, auch das herausragend, deswegen, das sind die drei für mich, die kann man, ich finde Saka ist die 3, Parma ist die 2, Salah ist momentan klar die 1, also, da gibt es ja gar keine Diskussion. Also was der momentan spielt, ist ja, kannst ja nicht mehr in Worte fassen, das ist ja unglaublich.
Dann haben wir noch rumliegen, vielleicht machen wir es, wollen wir positiv enden? Ja, wir enden positiv, glaube ich. Dann gibt es einen Spieler, von dem du sagst in der Hinrunde, der war äußerst enttäuschend bis dato.
Ja, Marcus Rashford natürlich, also um Gottes Willen. Das ist die Enttäuschung der Saison. Natürlich auch die Art und Weise, das ist ja, da kommt er dann auch noch dazu, das ist jetzt nicht einfach nur so, ja, er hat 3 Tore weniger als sonst, aber das ist für mich schon die Enttäuschung der Saison, finde ich auf jeden Fall. Du kannst dann klar noch irgendwie so, kannst du so einen Ederson nennen oder wie auch immer, so ein paar Spieler, die, von denen du einfach mehr erwartet hast, bringen jetzt irgendwie 5% weniger, 10% weniger, aber bei Rashford ist es ja wirklich die ganze Geschichte rundrum, das hätte ich so nicht erwartet und das ist schon heftig, ihn so zu sehen. Ja,
wahrscheinlich, also hatte ich zunächst gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist wahrscheinlich die offensichtliche Antwort.
Die lauteste Geschichte halt einfach. Da kannst du jetzt nicht irgendwie mit Noten und mit Toren und so, hat mit Zahlen jetzt nichts zu tun, sondern es ist einfach der lauteste Abfall.
Ja, würde ich wahrscheinlich auch so sagen wollen. Bevor wir dann, oder nee, machen wir einen überraschenden Spieler. Da gibt's ja auch gleich 2, 3, 4, die ich im Kopf habe. Ist ja dann irgendwie auch immer gleichbedeutend mit Most Improved sozusagen. Aber gibt's irgendeinen Spieler, wo du gedacht hast, okay, den habe ich so never ever auf dem Schirm gehabt, der funktioniert jetzt plötzlich auf dem Niveau?
Ich habe jetzt gerade einfach mal aufgemacht, Sofascore, die besten Noten der Saison. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter. Und dann lasse ich mich immer überschauen. Lass mich überraschen, wer, wann, wo, wie. Mateusz Kunja, ich habe immer auf dem Schirm gehabt, dass der im richtigen System, aber der spielt eine herausragende Saison, finde ich, für das auf diesem Niveau. Weil wir es vorher noch hatten, Alexander Isak ist momentan in einer Verfassung. Gary Neville hat gesagt, das ist der beste Stürmer der Liga momentan und zwar trotz Haaland, weil er halt besser mitspielt. Der trifft in jedem Spiel, ich glaub, was hat er, 8 Tore in den letzten 6 Spielen, 6 Spiele am Stück getroffen. Unglaublich, also wirklich, Alexander Isak ist momentan, den will jeder haben. Wen haben wir sonst noch? Ich finde auch, das muss man mal sagen, weil der ja auch oft beschimpft worden ist, Kepa ist bei Bournemouth richtig gut, finde ich, in dieser Saison. Und einer, das habe ich dir auch schon mal gesagt, wo ich zu dir damals sogar gesagt habe, ich verstehe nicht, warum die den überhaupt permanent machen, den Deal, Lewis Hall. Ich hätte das nicht gedacht, dass der so gut funktioniert, dass der wirklich auch verteidigen kann auf diesem Niveau, hätte ich nicht gedacht. Der hat mir richtig gut gefallen und das ist auch so eine Überraschung, die ich habe, wo ich mir denke, macht echt Spaß, den zu sehen momentan und ist wirklich ein Versprechen für die Zukunft, auch für die englische Nationalmannschaft auf links. Deswegen, und dann gibt es jetzt so Wiederkehrer, ja, wo die, damit wir das dann auch nochmal abgehakt haben, Moises Caicedo zum Beispiel, der ja wirklich zurückgekehrt, auch Enzo Fernandes ist wieder auf einem Niveau, wo du sagen kannst und so weiter. Gibt schon ein paar, aber so, ich würde sagen, so die Überraschung für mich, wo ich wirklich sage, den hatte ich auf Niveau 70, ja, und der ist jetzt wahrscheinlich 83er, 84er ist Lewis Hall so für mich die größte Überraschung, aber es gibt schon so ein paar Spieler wie Kunja, haben wir ja gerade schon genannt, und so weiter und so fort, wo ich mir auch denke, echt cool, dass die nochmal so einen Schritt machen konnten und sich so zeigen konnten auf diesem Niveau.
Also ich finde, Ryan Gravenberch ist sensationell überraschend in der Art und Weise, nicht, dass er was kann, das wussten wir, aber dass der so diesen Sechser spielen würde, das hätte ich nicht gedacht, das ist brutal. Carlos Baleba in der Klasse, die er hat, ist also der Typ, wenn nicht 120 Millionen kostet, dann weiß ich es auch nicht. Irgendwann mal, den hätte Manchester United wahrscheinlich am allerliebsten unter dem Weihnachtsbaum gehabt, weil das würde, und damit wisst ihr, wie gut der ist, das würde sicherlich gleich mal ein, zwei Probleme auf einmal lösen. Nicht, dass sie dann gut wären, aber zumindest würde es ein, zwei Probleme lösen. Das finde ich schon auch sehr erstaunlich, wie der es gerade macht. Müssen wir mal schauen, wer dann irgendwie most improved wird. Kulusevski, nachdem wir ihn ja letztes Jahr eher als Enttäuschung haben, glaube ich, ist auch als Positives für Tottenham zu nennen. Aber dann haben wir sie wahrscheinlich auch schon alle irgendwie halbwegs einmal drin gehabt. Bevor wir enden mit dem Podcast und euch die Wünsche für 2025 mitteilen, die jetzt, Spoiler, auch nicht anders sein werden, wie von allen anderen, aber gibt's noch irgendetwas, an das du ganz besonders zurückdenkst in 2024 hinsichtlich Premier League, wo du jetzt sagst, das ist mir dann doch stärker im Gedächtnis geblieben als anderes?
Boah. Ja, also das Ding ist immer, dass da bin ich wirklich ganz schlecht drin, weil ich durch die Masse der Spiele, die ich ja wirklich auch hinter mich gebracht habe, dann so einzelne Events oftmals echt vergesse. Wenn du mir auf die Sprünge hilfst, dann werde ich sagen, ja, stimmt, genau, ja, genau, das war's. Aber ja, mir fällt jetzt dann einfach ein, zum Beispiel eben dieses Spiel, Hürzeler schlägt Guardiola, ist so sowas, was jetzt irgendwie vor kurzem dann war, was mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist. Dann so ein paar, ja, solche Spiele sind dann schon im Gedächtnis geblieben, aber es sind jetzt nicht so diese einzelnen Momente, bei denen ich mir jetzt irgendwie denke, boah, das war so so krass, hätte ich jetzt nicht gedacht oder so, aber hier gibt's schon so ein paar Dinge.
Ja, muss ja auch nicht immer das sein, was alle sagen. Es ist genau, wahrscheinlich ja. Bis heute.
Sind so Spiele einfach wahrscheinlich dann. Ich denke ja eher in Spielen immer, das habe ich jetzt gerade so nachgedacht. Was waren denn Spiele, die mir im Gedächtnis geblieben sind? Und das waren dann schon solche Dinge, wo man sich, boah, krass. Auch so, keine Ahnung, dass ich das erste Spiel der Saison machen durfte, dann immer das erste Spiel des Jahres habe ich meistens ja eigentlich immer, solche Dinge bleiben dir halt in Erinnerung, weil du da natürlich auch mit Kollegen das verbindest und da war das und da war der und das war lustig und das war schön und so, das sind so Boxing Day Konferenzen, merkst du dir immer, ist ja klar, lauter solche Sachen halt, sowas merke ich mir eher, ich denke eher immer in sowas als in, weißt du noch, damals hat Aston Villa Brighton 3-0 geschlagen oder sowas. Das ist irgendwie, keine Ahnung, oder das sind dann eher so Momente, an die ich mich erinnere.
Ja, ja, also wahrscheinlich ist das, was in 2024 die ganze Klopp-Schose, haben wir ja schon mal besprochen, war drin. In der letzten Saison zwar, ist natürlich was in Erinnerung bleibt. Und für mich ist es dann schon auch irgendwie nochmal so, einfach, es ist ja klar, dass das irgendwie auch im Gedächtnis bleibt und ist ja dann nochmal umso erstaunlicher geworden, wenn man sich's überlegt, die Meisterschaft von Manchester City damals. Also wir haben ja schon wirklich geglaubt, okay, vielleicht kann's ja irgendwie was werden oder so. Aber das war schon irgendwie nochmal insofern special, weil man einfach gecheckt hat, okay, in dieser Premier League-Ära gibt's wirklich ein Team, das alles dominiert. Das macht's ja dann jetzt nochmal umso spannender, wie es jetzt passiert ist. Ich glaube, insgesamt war oder ist das Kalenderjahr 24 eins gewesen, das viel geliefert hat in Sachen Premier League Fußball. Das würde ich schon nochmal behaupten. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so oft solche Late-Minute-Dramas gegeben hat in der Liga, wie es gerade der Fall ist. Ich habe trotzdem das Gefühl, die Liga wird immer cleverer, so grundsätzlich immer ausgeglichener in vielen Dingen und inzwischen ist der Abstand zu den anderen Ligen, glaube ich, dahingeschmolzen, was die Qualität betrifft. Wenn das ist euch klar, die ihr das hier hört, aber das Niveau ist ein ganz, ganz anderes. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Leute, die sagen, ja, aber in Europa, warten wir mal ab. Okay, das war ja immer schon so ein Thema, aber ich finde schon, alles in allem ist das schon, war es ein gutes und nicht enttäuschendes Jahr 2024 in Sachen Premier League Fußball.
Ja, und was mir noch eingefallen ist, ist klarerweise die Podcast mit Fabian Scheer zum Beispiel, der Podcast mit Bernd Leno, das muss ich echt sagen, den kann ich auch wirklich nochmal ans Herz legen, weil der mir wirklich auch im Gedächtnis geblieben ist und ich auch jedes Mal, wenn ich jetzt Fulham habe, mir denke, das war einfach ein cooler Typ, cooler Talk mit Bernd Leno. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Fabian Scheer klar auch. Bernd Leno ist mir irgendwie einfach noch mehr im Gedächtnis geblieben, weil ich glaube, ja, hat einfach richtig Spaß gemacht. Klarerweise natürlich dann auch Gespräche mit, keine Ahnung, mit so ein paar Trainern im Hintergrund, mit ein paar Leuten aus England im Hintergrund, das sind dann auch so Dinge. Aber ich glaube, der Podcast, der war schon irgendwie, also diese Podcasts waren schon irgendwie was Besonderes, dass wir die haben durften.
Ja, freilich. Und ich hoffe, dass wir auch noch weiter in 2025 damit machen können. Es gibt ja 2-3 Leute, die schon mal vorsichtig zugesagt haben. Auch da dann mal ein Funktionsträger und so weiter. Mal sehen, was da diesbezüglich noch kommt. Gut, dann ist das nicht nur der letzte Podcast des Jahres, sondern auch das Ende unseres Berufsjahres 2024. Es ist jetzt auch inzwischen schon kurz vor 5. Das heißt, es ist an der Zeit. Es muss ja auch noch alles verarbeitet werden. Ich sag schon mal.
Der Alkohol muss verarbeitet
werden. Ja, bei dir vielleicht, bei mir nicht. Stellvertretend für das ganze Team sind ja noch ein paar, die mit dranhängen, vor allen Dingen Roman, der sich um die Ausspielung, um das Säubern der diversen Folgen kümmert, aber auch die Jungs und Mädels aus dem Social Media von Sky. Im Namen derer vielen Dank für eure Treue in diesem Kalenderjahr 2024 und da wirst du jetzt auch nichts anderes sagen, die allerbesten Wünsche für das Neue. Ich glaube immer, dass relativ wenig passiert, wenn heute die Uhr auf 0 Uhr 1 dann gehen wird, aber anyway, sei es euch gewünscht für 24, für 25 und auch schon mal Spoiler für 26.
Ja, genau, in diesem Sinne, cheers, sage ich nochmal.